Herzlich willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der Adesso SE rund um das Thema Software Engineering. Naja, heute mal ohne Software, mehr Engineering hätte ich fast gesagt. Ich unterhalte mich heute nämlich mit Roman Dumitrescu. Roman, du bist Hochschullehrer an der Uni Paderborn und Leiter des Fraunhofer Instituts Entwurfstechnik Mechatronik. Da waren viele schwierige Wörter bei. Vielleicht sortierst du die mal und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne auch bei Fraunhofer anfangt.
Ja, sehr gerne. Mach ich sehr gerne. Vielleicht einmal so zum Hintergrund, Fraunhofer. Wir sind eine Gesellschaft aus 76 Instituten und wir sind eben eins von diesen 76 Instituten und haben wie jedes Institut so ein bisschen regionalen Fokus, aber auch vor allem einen thematischen Fokus. Und bei uns ist der eben durch diese zwei sehr schwierigen Wörter zugegebenermaßen beschrieben, Entwurfstechnik, Mechatronik. Was verbirgt sich dahinter? Einmal Mechatronik, das heißt, wir beschäftigen uns mit technischen Systemen, die aus Software, aus Mechanik, aus Elektronik besteht. Das Auto ist ein sehr gutes Beispiel, ist ja im Prinzip mittlerweile ein fahrender Computer. Damit beschäftigen wir uns, solche Systeme wollen wir entwickeln. Und der zweite Zusatz, Entwurfstechnik. Der noch sperriger ist.
Der ist noch sperriger.
Der ist noch sperriger, das sagt uns jeder, das wissen wir auch, aber der beschreibt am besten, was wir eigentlich tun. Unser Fokus ist, die Frage zu beantworten, wie entwerfen wir diese Systeme möglichst schnell, kostengünstig, effizient und wie kommen wir der gesamten Komplexität des Entwurfs eigentlich zurecht. So ein Auto entwirft man nicht mit zwei Leuten am Reißbrett, die Zeiten sind lange vorbei, sondern sind hunderte von Ingenieurinnen und Ingenieure eingebunden. Wir haben eine weltweit verteilte Entwicklung und wir wollen sicherstellen, das ist unsere Mission, dass wir auch in Zukunft den Kern des Engineerings, den Kern der Entwicklung neuer Produkte, das ist nicht nur das Auto, das ist auch die Waschmaschine, das ist auch eine Produktionsmaschine, dass wir das in Deutschland lassen und hier gestalten können.
Bei der Einführung über Auto hätte man ja womöglich gedacht, ach, warum denn in Paderborn oder Ostwestfalen? Gehört das nicht tiefer in den Süden? Bei dem Maschinenbau sind wir hier in OWL dann doch wieder ganz gut aufgehoben. Da habt ihr Kundschaft drumherum.
Da sind wir richtig gut aufgehoben. Das heißt aber auch nicht, dass wir nicht außerhalb von OWL, wir arbeiten natürlich mit allen Automotive OEMs in Deutschland, auch zum Teil auch weltweit zusammen. Aber beim Maschinenanlagenbau, bei Produktionsthemen, also alles, auch viele Produkte. Wir haben ja hier in OWL, das wissen die meisten nicht, ja sehr viele bekannte Firmen wie ein Miele oder ein Klaas oder Dr. Oetker, Melitta. Also da kann man jetzt viele bekannte Marken aufzählen, aber halt auch ganz, ganz viele Hidden Champions, die man eben nicht so kennt. Also wer kann schon 5 Verpackungsmaschinenhersteller aufzählen? Oh ja, aber so eine Verpackungsmaschine ist ein komplexes mechatronisches System und was sehr kundenspezifisch zum Teil entwickelt werden muss. Und da unterstützen wir eben durch unsere Methoden, vor allem durch Virtualisierung des ganzen Prozesses, dass man eben nicht erst, ich sage jetzt mal, ein Produkt bastelt und testet, sondern dass man möglichst viel im virtuellen Raum macht und dann idealerweise per Knopfdruck dann die Produktion der Maschine auslösen kann.
Kannst du ein, zwei Beispiele sagen von den Projekten, die dich oder euch gerade besonders beschäftigen und die spannend oder verallgemeinerbar sind?
Ja, ich mache mal ein Beispiel schon aus einem älteren Projekt, aber das ist sehr anschaulich, weil da geht es um Brotbacken. Also es ist eine Firma, WP Kemper, die stellen Brotbackautomaten her. Und jetzt kennen wir alle zu Hause unsere Rührmaschine. Und jetzt muss man sich die im Prinzip vorstellen, also die KitchenAid, sag ich mal, in groß. Und das ist total spannend. Also dort konnte man dann Mehl, also Wasser, die verschiedenen Zutaten hinzuführen. Und es ist nicht mehr notwendig, dass ein Mensch, ein erfahrener Bäckermeister, sag ich mal, drüber guckt und sagt, wann der Teig optimal geknetet ist. Mhm. Weil, das musste ich auch lernen, Teig kann zu wenig oder zu viel geknetet werden.
Der kann auch zu viel geknetet
werden. Ja, genau. Und vor allem im Ausland, da wo auch Großteil dieser Maschinen verkauft werden, da haben die gar keine so eine Bäckerkultur wie bei uns. Also es gibt gar nicht diese Kompetenz durch die Leute. Und da haben wir dann unterstützt, eben so einen automatisierten Backautomationsfunktion letztlich zu entwickeln. Das Ganze sogar mittlerweile preisgekrönt, ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Aber hatte eine komplexe Entwurfsaufgabe, eine technische Komponente, Sensorik natürlich, die man braucht, aber eben auch schon KI, ganz klassisches maschinelles Lernen, wo man einfach aus Daten, aus den verschiedenen Knetprozessen, sage ich mal, der Vergangenheit gelernt hat. Und das ist so ein typisches Beispiel, wo ich immer sage, wir machen eigentlich im Prinzip alles, was viel Technik, Sensorik hat und irgendwie auch KI mittlerweile braucht.
Aber die Sensorik kommt nicht von euch, die sind Bestandteile, die zukommen, wie genau. Irgendwelche also mechanischen Anteile.
Wir entwickeln in der Regel, also wir haben auch Ausnahmen, wie immer, ne? Wenn es so wirklich absolute Nischen sind, dann macht es Sinn, dass auch mal ein Institut da dran setzt, aber es gibt auch richtige Sensorik-Institute, da sind wir jetzt nicht unbedingt. Aber wir sind vor allem für den gesamten Systementwurf zuständig, dass wir wirklich ein Produkt rausbekommen, was konsistent ist, was hinten auch funktioniert und nicht dann in der Testphase sich herausstellt, mein Gott, das war schon in der Konzeptionsphase eigentlich eine Fehlkonstruktion. Das ist eigentlich unsere Mission, dass wir das möglichst verhindern und dafür entwickeln wir Werkzeuge und Tools.
Ich finde hier schon immer den reinen Softwareprozess für so langweilige Software wie Informationssysteme. anstrengend und schwierig. Hat auch viel mit Integration und Migration zu tun. Aber in so einem Kontext, wo es jetzt eben nicht nur um eine Zutat geht, sondern um Hardware, um Sensorik, um Software, braucht man wahrscheinlich tatsächlich andere Entwurfsprozesse, weil es ist ja nicht mehr so beliebig änderbar. Ich meine, Software ist auch nicht beliebig änderbar, aber halt eine Weile länger. Ja. Wie heißen denn da so die typischen Entwurfsmethoden oder wie heißt eure Entwurfsmethode?
Ja, wir haben tatsächlich eine ganze eigene Entwurfsmethodik mal entwickelt, die relativ früh ansetzt. Die nennt sich Konsens, so nach dem Motto, wir wollen Konsens schaffen zwischen allen beteiligten Disziplinen. Und das ist ja eigentlich auch die Idee. Und du hast das genau richtig gesagt. Ein Softwareentwicklungsprozess, ein Mechanikentwicklungsprozess, ein Elektronikentwicklungsprozess sind ja traditionell völlig losgelöst voneinander, auch was so die zeitlichen Lebenszyklen angeht. Und das zusammenzubekommen und aufeinander abzustimmen, ist relativ schwierig. Sehen wir bei der Automobilindustrie, die sich sehr schwer getan hat, zumindest die deutsche, Software-Updates auf die Autos draufzuspielen.
Tun sich immer noch schwer,
oder? Tun sich immer noch schwer. Das kann zum Beispiel jetzt ein Tesla, der hat, da sagt man ja auch, ist mehr ein Softwareunternehmen, auf was dann noch ein Auto baut und das dort integriert. Und das aber zusammenzuführen, da sind wir schon der Meinung, dass die Ingenieursdisziplin bei technischen Produkten führend sein muss, aber dafür auch fit genug sein muss. Und dafür entwickeln wir zum Beispiel, Konsens ist eine sehr bekannte Methode. Wir nutzen aber auch viele Standards, die einfach im Markt draußen sind, weil es macht keinen Sinn, gerade im professionellen Bereich, im Automotive-Bereich, ASPICE, Automotive Spice ist eine ganz bekannte, sag ich mal, Systematik, um die Entwicklungsprozesse zu optimieren und sie auch qualitativ auf den Standard zu setzen. Da unterstützen wir sehr viel. Wir haben sehr viele ASPICE-Auditoren bei uns auch selber im Haus, die dabei unterstützen. Und dann geht das aber auch von der prozessualen Ebene in die Organisationsebene. Also wie muss eine Entwicklung aussehen, damit man integrativ diese Disziplinen zusammenbekommt? Weil die sind ja traditionell, haben dem Studium miteinander wenig zu tun, die Disziplinen. Und dann sollen die zusammenarbeiten. Da stellt sich die Frage, wie integriert die? Und gehen dann aber auch vor allem sehr stark auch in die IT-Ebene. Und dann sind wir schon bei komplexen IT-Werkzeugen und bei den ganz klassischen Themen von SAP-Integration, vor allem dann in die PDM-, PLM-Systeme oder eben die Auditorensysteme wie ein CAD-System, also oder Softwareentwicklungssysteme. Und da muss man dann vernünftige Toolketten hinbekommen, die möglichst wenig Brüche haben. Und bei großen Unternehmen hat auch jeder, und das weiß ich aus meiner Erfahrung auch, jeder Entwickler, jede Entwicklerin hat so seine eigenen Lieblingswerkzeuge, was aber gesamt gesehen natürlich keinen Sinn macht, wenn man dann irgendwie 200.000 verschiedene Werkzeuge IT-Werkzeuge einsetzt. Das muss man harmonisieren, so heißt der schöne Begriff. Hört sich harmlos an, heißt, wir kommen und wir schmeißen die Hälfte raus und das tut dann schon ein bisschen weh, aber darum geht's, ja. Mhm.
Aber deine Ansprechpartner in der Kundschaft sind doch dann Maschinenbauer und da im Wesentlichen echte Ingenieure, keine Software-Leute, oder?
Sowohl als auch. Also wir haben eine sehr breite, Partnerschaft, weil wenn wir über die IT-Systeme sprechen, reden wir mit der Engineering IT, also mit den Leuten, die eigentlich die IT-Systeme warten, einführen und durchsetzen. Deswegen partnern wir auch mit allen großen Tool-Vendoren wie in Siemens oder in Dassault Systems als Beispiel. Da sind wir schon sehr stark auf so einer IT-Architekturebene unterwegs. Wenn wir dann eher in die Prozesse reingehen, hast du vollkommen recht, da sind es die Entwicklungsleitungen in der Regel erstmal und dann die Entwicklerinnen und Entwickler, aber wir gehen ja auch wir haben ja auch den Bereich der Embedded Systems zum Teil mit dem Automotive mit drin. Dann sind wir schon sehr nah an der Software, aber nicht in dem klassischen Softwareentwicklung wie jetzt irgendeine Softwareplattform. Das sind nicht die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, sondern Leute, die eine Software irgendwie auf ein technisches System am Ende des Tages spielen müssen. Da geht es dann schon um Testen zum Beispiel. Das ist ein ganz großes Thema bei uns, weil wir auf Gesamtsystemebene, wie bei einem Auto am Ende, oftmals gar nicht wissen, was wir eigentlich testen sollen, weil jeder hat natürlich seine Sachen getestet, die Software ist getestet, die Mechanik ist getestet, die Elektronik, alles läuft und am Ende des Tages läuft das System dann doch nicht. Und wessen Schuld ist das? Darum geht es eigentlich nicht, sondern es geht dann darum, okay, es ist offensichtlich so, dass die größte Herausforderung unserer heutigen Zeit und auch der Zukunft nicht in den Disziplinen liegt, sondern an den Schnittstellen der Disziplinen.
Man kann sich quasi vorstellen, wie die hinterher alle im Kreis stehen und aufeinander zeigen. Also wenn es dann doch mal ausnahmsweise um die Schuldfrage
der schwarze Peter hin und her gereicht, ne? Das geht.
Also nochmal ganz komplizierter Engineering-Prozess und da ist die Frage ja ganz offensichtlich, wie verändert sich denn dieser Engineering-Prozess, der sich natürlich auch in erheblichen Teilen im Digitalen manifestiert, durch den Einsatz von, allgemein künstlicher Intelligenz und in einer unmittelbaren Ableitung dann natürlich durch generative künstliche Intelligenz.
Ja, ist tatsächlich, muss ich sagen, jetzt gar nicht, weil wir jetzt so einen Hype seit 3 Jahren haben, ist es tatsächlich unser Spezialgebiet. Ich habe vor 20 Jahren mit dem Thema KI selber angefangen als Student, hat sich kein Mensch dafür interessiert.
Da gab es einen tiefen Winter.
Da konnte man
einfach nur Winter, oder?
Keinen Professor finden, der eine Arbeit betreut hat. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und dann noch als Ingenieur, ich habe Mechatronik studiert, also ich komme eigentlich aus diesem interdisziplinären Umfeld, aber mich hat das so begeistert, in diese KI-Ecke zu gehen. Da habe ich mich sehr schwer getan, habe mich aber dann trotzdem auch in der Promotion damit beschäftigt, wie entwickle ich eigentlich ein technisches System, was KI hat, um bessere Funktionen
zu haben. Also als Bestandteil des
Systems? Als Bestandteil des Produktes.
Okay, nicht als Produktionsmittel?
Genau, und so vor gut zehn Jahren hatte ich eine erste Anfrage von einem japanischen OEM, tatsächlich Automotive OEM, der gesagt hat, können wir nicht mit, da ging es um NLP-Ansätze, Natural Language Processing, also wie kann ich zum Beispiel Texte automatisiert verarbeiten in Spezifikationen von Entwicklungsartefakten. Und da ging es im Wesentlichen darum, dass wenn wir zum Beispiel ein Produkt testen, ein Fahrzeug oder eine Fahrzeugkomponente, und dann schreiben wir lauter Tests auf, was vielleicht nicht so gut ist, das wieder automatisiert in die Spezifikation zurückzuspielen, damit das angepasst wird in der Entwicklung. Weil es nützt ja nichts, wenn es erfolgreich identifiziert wurde, es muss ja angepasst werden. Und das haben wir, weil das ein mühseliger Prozess ist, den die Ingenieurinnen und Ingenieure ungern tun.
Ja, ist ja klar.
Haben wir den damals dann automatisiert, das war vor 10 Jahren. Und da haben wir zum ersten Mal gemerkt, das hat Potenzial. Und über die Jahre hinweg haben wir da immer mehr Projekte. Wir hatten 2019 tatsächlich mit der Idee beim Bundes-Innovationswettbewerb für KI vom Bundeswirtschaftsministerium mitgemacht und dann 20 Millionen Euro Projekt gewonnen mit der Idee, dass wir sagen, wir wollen KI in die Engineering-Prozesse.
Das ist ja viel im Förderkontext.
Haben auch ein Unternehmen daraus gegründet, den KI-Marktplatz. Und ich sage jetzt mal, es hat mir immer noch vieles mehr Jahre schwer, Leute davon zu überzeugen. Und dann kam ChatGPT und die Sache ging ganz, ganz schnell. Und seitdem haben wir sehr viel Rückenwind und auch eine ganz andere Dynamik durch das Thema GenAI. Das heißt nicht, dass alle Ansätze GenAI sind. Wir haben noch ganz klassische.
Wollte ich gerade sagen, bestimmt nicht, oder?
Überhaupt nicht. Also wir haben auch ganz viele klassische Themen. Wir haben zum Beispiel für die Firma Klaas, die stellen Landmaschinen her, haben uns so eine richtige Ingenieursfirma. Dann kann man sich vorstellen, dass
da kann man sich auch viel Mechanik vorstellen bei so einem Mähdrescher.
Viel Mechanik und jeder Ingenieur fängt doch gerne wieder selber an, vielleicht ein Schräubchen zu entwerfen.
Das kann man gut vorstellen.
Eine Mutter, also kleinste Komponenten. Und da haben wir dann eine Lösung gebaut, womit man tatsächlich erstmal Ähnlichkeitsabgleiche macht in den Produktdaten, die überhaupt da sind. Mhm. Um zu sagen, bevor du wieder von Null anfängst, guck mal, der Kollege so oder so, vielleicht an einem ganz anderen Standort, in einem anderen Land, hat schon mal sowas Ähnliches entworfen. Nimm doch das und mach nur eine Anpassung, anstatt dass du wieder teure Ingenieursstunden, sag ich mal, investierst und von vorne anfängst. Mhm. Und das sind so Themen, wo wir sagen, guck mal, beim Engineering haben wir noch richtig Potenziale, auch in Deutschland. In der Produktion sind wir schon sehr, sehr gut. Da gibt es natürlich immer Potenziale, aber das haben wir schon immer sehr durchgeritten auf Effizienz. Im Engineering haben wir noch ganz, ganz viel vor uns. Und da hilft uns KI.
Jetzt aber auch generative künstliche Intelligenz.
Auch generative KI, die muss man allerdings, da muss man Erwartungsmanagement machen.
Ja.
Ne? Also,
mach mal.
Das mache ich gerne. Ich sag mal, wo man Generative AI sehr gut einsetzen kann, ist in zwei Gebieten aktuell. Das erste ist tatsächlich zur Entwicklung von einfachen Co-Pilot-Piloten für einfache, nicht kritische Prozesse.
Bleibt aber dann auf der Ebene von persönlicher Produktivität.
Das ist persönliche Produktivität, aber man kann damit zum Beispiel frühzeitig Konzeptentwürfe machen, mit denen man mit potenziellen Kunden spricht. Der Kunde will ja nicht einen fertigen Detailwurf haben.
Sofort.
Das kann man sofort machen, da kann man extrem viel machen. Aber unglaublich viel in den letzten 2-3 Jahren gemacht, um einfach so schnelle
Konzeptentwickler. Das ist bei uns in der Softwarewelt die Generierung von irgendwelchen Oberflächen, die man schon mal direkt zeigen kann, sogar funktional zeigen kann.
Genau, und das war im Engineering jetzt lange Zeit nicht möglich. Und mit GenAI ist das tatsächlich ein großer Hype da entstanden, dass wir da schnell reinkommen. Sonst hat man immer die teure Ingenieurstunde gebraucht, um einen CAD-Entwurf oder sowas zu haben. Und die brauchen wir jetzt halt an der Stelle nicht. Ich brauche aber immer noch den Konstrukteur, weil ich schaffe es nicht im Detail, momentan noch nicht, da arbeiten wir natürlich dran, wirklich dieses oft implizit vorhandene Wissen der Ingenieure in so ein System zu überführen, was dann exakt und wirklich jedes Mal reproduzierbar gleich konstruiert. Das ist eine der großen Herausforderungen durch GenAI aktuell, da sind wir dran. Ich weiß aber nicht, ich halte das momentan nicht für eine low-hanging fruit. Also das ist ein Forschungsthema. Ist aber für die Unternehmen momentan, da gibt es viel andere Themen. Und da komme ich zum zweiten großen Thema, wo GenAI uns wahnsinnig hilft, ist nämlich die Toolketten zu schließen und überhaupt die ganzen Dokumente und Produktdaten interpretierbar und nutzbar zu machen. Weil in so einer Ingenieursfirma, die seit 50, 60, 70, wir haben ja Firmen mit 100 Jahren Jubiläum jetzt, die so viel Daten haben, die finden die ja gar nicht mehr und können die kaum noch nutzen.
Und kriegen ja auch gar nicht digitalisiert.
Und da nützt uns GenAI sehr stark und auch solche Konzepte über Wissensgrafen stärker zu gehen und die Sachen anders abzuspeichern. Das ist tatsächlich ein Riesenthema aktuell und da machen wir ganz, ganz viele Projekte. Und jeder, der mal im ingenieursgeprägten Unternehmen war, kennt ein PDM oder PLM-System, weiß, dass das so ein Never-Ending-Thema ist.
Never-Ending,
also jeder hat sowas schon mal mitgemacht. Und meine Vision ist immer, dass wir eigentlich, ich sage jetzt mal übertrieben, das ganze Thema Stammdaten, Produktdaten nicht mal als lästiges Thema sehen, sondern als wirklich Enabler. Und dann können wir mal gucken, was alles noch möglich ist. Aber das müssen wir erstmal hinbekommen. Und da sehe ich momentan tatsächlich große Potenziale. Und das funktioniert auch.
Und braucht man denn am Ende, wenn es jetzt um so eine Domäne geht, in der anderes Wissen eine Rolle spielt, auch spezielle Modelle? Also nicht nur große Sprachmodelle oder Foundation Models, sondern Small Engineering Models? Oder ich weiß nicht, wie heißt das denn?
Spezialisierte Modelle. Also spezialisierte Engineering-Modelle, das ist tatsächlich ein Riesenthema bei uns aktuell, was wir als hochwichtig sehen. Aber echt, muss man jetzt aber auch wieder Erwartungsmanagement machen. Das macht nicht ein Unternehmen mal für sich.
Das glaube ich sofort. Ja,
ist das
ja
ist, aber viele glauben das am Anfang. Ja, gut. Wir machen ja schon immer irgendwie die und die Produkte. Das heißt, selbst bei einem Volkswagen, der oder vielleicht der zweitgrößte Automobilhersteller der Welt, sind wir auch in Gesprächen, sage ich, das wird schon schwierig, ob ihr das alleine schafft, jetzt ein Automotive-spezialisiertes Engineering-Modell zu machen. Ich glaube, man muss sich da schon im Klaren sein, wie viel Daten man braucht, um Sprachmodelle zu trainieren oder auch zu feintunen, um dorthin zu kommen. Aber die große Frage, die ich jetzt momentan sehe, ist, wie schaffen wir es, bestehende große Sprachmodelle zu nehmen, die es gibt, wo ich auch sage, da wird es aus Deutschland ganz, ganz schwierig, da nochmal Mitschritt zu halten. Das ist, sage ich schon seit langem. Aber der wesentliche Punkt ist, wie schaffen wir es aus solchen Modellen, die Intelligenz, die Inferenz zu behalten, ohne diesen ganzen Ballast. Weil mich interessieren jetzt als Ingenieursfirma ja nicht die Katzenbilder, die da trainiert worden sind und zig Daten, die aus dem Internet, das interessiert mich ja nicht. Ich möchte eine sehr spezifische Antwort auf eine Frage.
Genau, das muss auch sauber bleiben.
Das heißt, wir müssen einmal abstrahieren von der Unmengen Ballast, bei gleichbleibender, sag ich mal, möglichst gleichbleibender Intelligenz des Modells. Und dann müssen wir es antrainieren mit unseren spezifischen Daten. Und das sind für mich meine Definition von spezialisierten Modellen. Und ich glaube sogar, dass wir dort zwei verschiedene Arten von spezialisierten Modellen dann brauchen. Nämlich welche, wo ich sage, die sind branchenspezifisch und vielleicht auch europäische Modelle und deutsche Modelle, wo man sagt, da tun sich aus einer Branche in Europa Unternehmen zusammen und sagen, wir machen mal bis 60-70% an Anwendungswissen gemeinsam, weil das vor allem jetzt das Wissen ist, was sowieso in Lehrbüchern drin steht. Also ist eigentlich sowieso frei verfügbar. Und dann gibt es immer noch 20-30-40%, wo ich sage, das ist spezifisch auf mein Unternehmen. Das geht auch nur mich was an, das will ich auch nicht teilen. Und so hat man so eine Kette zwischen großen Large Language Models, den großen Hyperscalern, sage ich mal, spezialisierten Engineering, auf Open Engineering Modelle, sage ich jetzt mal, und dann wirklich den eigenen Unternehmensmodell. Das ist mein Bild. Das kann ein Jahr wieder anders ausschauen.
Ja, ist ja klar. Ist ja
aber aktuell ist das mein Bild, wie ich sage, wie der Weg nach vorne ausschauen könnte, damit wir auch vorne führen bleiben. Das ist ja, wie ich anfangs gesagt, genau unsere Mission als Institut. Ne?
Aber so ein Open Engineering Model wäre ja tatsächlich eins, das zu den Qualitäten der deutschen Wirtschaft gut passen würde.
Absolut.
Hältst du das für möglich? Also meine Sprachmodelle haben wir verloren, würde ich mal sagen. Ja. Gibt's nichts Ernsthaftes mehr. Aber gibt es da Konsens in der Industrie, sowas auch zusammen zu tun? Weil das ist ja dann doch manchmal noch schwierig. Ich sehe es im Software Engineering, wo man nur branchenspezifisch mit einer Reihe von Versicherern spricht beispielsweise. Und die tun sich trotzdem schwer, ihre Lösungen in der Softwarewelt so zusammenzuschmeißen, dass da eine Spezialisierung rauskommt.
Ich weiß. Also ich weiß es nicht. Also ich hoffe. Also es ist natürlich ein Wunsch dabei.
Na klar.
Und ansonsten sehe ich es auch wirklich schwierig. Deswegen sind es auch viel mahnende Worte. Aber wir haben zwei Vorhaben aktuell, die ich jetzt noch nicht im Detail alle beschreiben kann. Aber wir sind an zwei Dingen dran. Das eine ist im Automotive-Bereich, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich an einem Tisch sitze mit allen deutschen Automotive-OEMs.
Ja, wenn der Kittel brennt, hilft
so ist,
das, ne?
So ist es. Und auch schon verstanden wurde, nicht vielleicht durchgängig im Unternehmen, aber an bestimmten Stationen, in jedem deutschen OEM wurde das verstanden. Definitiv. So, jetzt muss natürlich dort auch Überzeugungsarbeit geleistet werden. Das wird nicht ganz so einfach. Aber da sind wir dabei, um einfach sicherzustellen im Automotive. Und das zweite Beispiel, wo wir auch dran sind, sind wir hier in Ostwestfalen-Lippe. Das ist vor allem eine Region mit viel Automatisierungstechnikern. Also wir haben hier ein Harting, wir haben hier ein Beckhoff Automation, wir haben hier ein Weidmüller, ein Vago, ein Phoenix Contact, ein Lenz. Also da gibt es eine ganze Menge. Ich sage ja manchmal hier, das könnte auch Stecker Valley heißen, weil die alle so auch Elektronikstechnologie.
Stecker Valley, schön.
Ja, aber das, wir haben uns ja dann zu Itzovell durchgedrungen als Clustername.
Ja, ob das jetzt nur zurückzuholen ist.
Ja, das wird schwierig. Und ist auch eine tolle Erfolgsgeschichte. Und dort sitzen wir auch gerade wirklich intensiv zusammen mit diesen Unternehmen, weil das sind ja alles Ausrüsterindustrien. Also die rüsten ja praktisch die Produktion und auch Gebäude und Technologien aus, dass wir dort genau diese Idee verfolgen. Wie schaffen wir es aus großen Sprachmodellen, eine Abstraktion hinzubekommen, eine Open-Engineering-Welt zu schaffen? Und dann will, das sind natürlich auch alles harte Wettbewerber untereinander.
Na klar.
Und dann, wie schaffen wir es noch jeder für sich, Differenzierungspotenzial und Möglichkeiten? Weil ansonsten, und das sehe ich jetzt im Automatisierungsbereich, sehen wir gerade die Konkurrenz, die aus China kommt, ist knüppelhart. Da wird der, ich sag mal, der synergetische Prozess ganz anders von oben vorgeschrieben.
Da muss man gucken, ob das noch Synergien sind.
Ob das noch Synergie. Ich habe ihn jetzt ja mit Anführungszeichen gedanklich, aber das ist, da müssen wir uns schon auch darauf einstellen, dass wir da stärker bonden müssen. Wir als Klasse haben es natürlich jetzt da schon einfacher, aber selbst in den Branchen, es ist nicht so einfach. Ne? Also man muss da schon den einen oder anderen noch überzeugen. Aber ich hatte ein Gespräch mit fast allen CTOs und alle haben gesagt, wir müssen das gemeinsam machen.
Mhm. Noch einmal zurück auf die Hochschulseite vielleicht ganz kurz. Kommt auch aus meiner eigenen Erfahrung. Wir quälen uns mit der Frage rum, wie bilden wir denn Softwareentwickler aus oder Informatiker und innen? Mhm. Und haben uns jetzt entschieden, programmieren müssen die trotzdem noch können, auch wenn sie es zukünftig gar nicht tun. Was ist denn deine Studierenden? Welchen Herausforderungen und Veränderungen im Berufsbild stehen die denn?
Ja, das ist eine spannende Frage tatsächlich, die ich aber für mich, das würde ich jetzt für mich beanspruchen, die ich schon vor Jahren eigentlich richtig vorhergesehen habe. Jetzt habe ich gesagt, ich habe ja selber Mechatronik studiert, da kann man immer so abfällig sagen, ja, nichts richtig, also so ein, sag jetzt mal so 40% Maschinenbau, 40% E-Technik und 20% Informatik, dann habe ich im Maschinenbau promoviert und bin ja auch in Informatik Professor, also ich habe auch sehr viele Informatikstudierende, also ich kenne alles wirklich sehr, sehr gut und habe für mich über die Jahre festgestellt, es kommt nicht primär auf die Fachkompetenzen an, wie wir es in der Vergangenheit in Deutschland sehr stark gut ausgebildet haben, spezialisiert in irgendwelchen Fachthemen, weil dort so eine hohe Dynamik da ist und weil wir dort auch Teile automatisieren können und die Sachen zugänglicher werden, was ich super finde als jemand, der sich mit dem Engineering-Prozess beschäftigen möchte und ich möchte ein Produkt entwickeln und möchte nicht Produktentwicklungssysteme jahrelang lernen müssen, sondern ich möchte direkt in die Entwicklung einsteigen. Mhm. Also wenn wir es schaffen, meinen 11-jährigen Sohn zum Entwickler zu machen, dann sind wir am Ziel angekommen, weil dann ist es so zugänglich, dass er seine verrückten Ideen hat, nämlich übrigens viel mehr als wir Erwachsene.
Wie bei den Softwareentwicklern, die sollen auch ganz schnell Software bauen so können, ohne zu programmieren, so vielleicht im Einzelnen, bestimmte Sorten Software-Systeme zumindest.
Absolut, es wird immer, also ne, das wird alles noch notwendig sein, aber die wesentlichen Kompetenzen, analytische Fähigkeiten, sicherlich kommunikative Fähigkeiten, dass man im Team kooperativ arbeiten kann. Strukturelle, systematische Aufgaben, weil wenn ich nicht mit der KI zusammenarbeite, muss ich ganz klar auch Dinge definieren und auch wissen, was ich eigentlich haben möchte und wie ich es haben möchte. Und das sind alles Kompetenzen, die bei uns nur beiläufig ausgebildet werden. Und da müssten wir viel mehr fokussieren und dann können die Leute, sehe ich auch hier, viel stärker dieses System einsetzen. Bin trotzdem gut, dass jeder eine Programmiersprache lernen soll, auch jeder Ingenieur, weil sonst du kannst nichts machen, was du nicht mal kennengelernt hast. Und aber zum Beispiel, wenn ich eine Programmiersprache nutzen möchte, wie wir haben doch jetzt hier der Erfinder von Linux, Linus Torvalds, der hat doch jetzt selber gesagt, er macht jetzt Swipe Coding, weil er zum Beispiel kein Python Experte ist. Und anstatt Copy Paste von irgendwelchen Bibliotheken lässt er sich halt dann schnell was in Python entwickeln. Und ich glaube, das ist auch ein richtiger Ansatz. Ich glaube, für seinen Kernel wird er nichts Swipe Coden, aber
glaube ich auch.
Da müssen wir halt einfach hinkommen. Wie schaffe ich es für das, was ich tun will, diese Dinge zusammenzubekommen? Und ich glaube, da sind wir in Deutschland gar nicht so schlecht aufgestellt. Und ich sehe auch, die Studierenden, die haben richtig Bock. Die wollen auch, die geben auch voll Gas. Natürlich machen die auch alle erstmal ihre Hausarbeiten und weiß ich was mit ChatGPT.
Ja, aber ist ja klar.
Da sind wir auch als Prüfende doch gefragt, dass das nicht mehr der Sinn und Zweck der Hausarbeiten oder Aufgaben
ist. Ja, das ist ja Gejaule. Eine Absolut. Andere Generation hat mal gejault, als sie angefangen haben, Taschenrechner zu nutzen. Ja. Ich meine, das ist halt so, die Welt verändert sich.
Definitiv. Also von daher bin ich da sehr, sehr dafür, Systeme zu nutzen, die da sind und uns jetzt nicht künstlich irgendwie schwer zu machen. Und die Leute haben Bock. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen, analytisch, strukturiert, kommunikativ auch, weil komplexe Systeme entwickelt kein Mensch alleine, dann haben wir schon die richtigen Wege da eingeleitet.
Im Software Engineering sage ich mal, ich bin davon auch überzeugt, dass Domänenwissen wichtiger wird. Also der eine muss halt Banken, der andere Versicherung, der nächste muss Maschinenbau können. Und vielleicht ist es bei euch ja dann auch so, dass der eine sich schon spezialisierter auf Verpackungstechnik und der andere auf Automotive konzentrieren kann.
Ja, das ist das Wesentliche, dieses Domänenwissen und diese Spezialisierung, die ist im Engineering ja inhärent immer schon gewesen, aber dann eben nicht in Fachmethoden oder sowas. Da kann man relativ breit sich dann noch weiterbilden. Und muss man auch.
Muss man auch, super.
Muss man auch.
Roman, vielen Dank.
Ich denke,
das war ein sehr angenehmes Gespräch. Wir haben was gelernt aus der Welt des Engineerings, die uns Softwareleuten ja immer noch so ein bisschen fremd ist, nicht allen, aber dem einen oder anderen. Und ich glaube, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer war da allerhand an Erkenntnis bei. Insbesondere auch, dass das Fraunhofer-Institut Entwurfstechnik Mechatronik in Ostwestfalen ein wichtiger Player ist, der hilft, eine wesentliche Kompetenz in der deutschen Wirtschaft zu behalten. Dafür danke ich dir recht herzlich.
Ja, vielen Dank.
Und an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, dieser IT-Tacheles und weiterführende Informationen unter www.adesso.de/podcast.